Wir beschäftigen uns seit vielen Wochen immer mit einigen Unterbrechungen. Am letzten Sonntag hatten wir Taufe mit einer Themenreihe zur großen Überschrift vom Leben in der Gemeinde. Und wir hatten vor 14 Tagen darüber gesprochen, anhand von 1. Korinther 14, wie wichtig es ist, für Jünger Jesu zusammenzukommen. Also, dass wir uns nicht nur in irgendwelchen Karteikästen versammeln, Mitglieder der Gemeinde sind sozusagen, oder des Freundeskreises, sondern dass wir real zusammenkommen, Gemeinschaft miteinander pflegen. Das hat eine besondere Verheißung. Jesus hat gesagt, wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, also auch im Hauskreis, trifft das zu in unseren kleinen Gebetskreisen, da bin ich mitten unter euch. Und dann fügt er noch eine wichtige Verheißung hinzu, die wir manchmal vergessen. Er sagt, wenn wir dann eins werden bei unseren Zusammenkünften, was immer wir auch in seinem Namen bitten werden, das wird er erhören. Also zusammenkommen ist wichtig. Der Apostel Paulus schreibt dann weiter, 1. Korinther 14, was ist nun, Brüder, wenn ihr zusammenkommt, so hat jeder einen Psalm, hat eine Lehre, hat eine Offenbarung, hat eine Sprachenrede, hat eine Auslegung und alles geschehe zur Erbauung. Wenn nun jemand in einer Sprache redet, so sei es zu zweit oder höchstens zu dritt und immer schön nacheinander und einer lege aus. Wenn aber kein Ausleger da ist, so schweige er, der in Sprachen redet in der Gemeinde. Er rede aber für sich, also in der Stille, und für Gott. Von den Propheten aber sollen zwei oder drei reden und die anderen sollen urteilen. Wenn aber einem anderen, der da sitzt, eine Offenbarung zuteil wird, so schweige der Erste. Denn ihr könnt einer nach dem anderen alle weissagen, damit alle lernen und alle getröstet werden. Und die Geister der Propheten sind den Propheten untertan. Denn Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern des Friedens. Wir befinden uns, das hatte ich beim letzten Mal gesagt, mit diesem Text in der Gemeinde in Korinth. Also zunächst mal nicht in Jeva oder in Rom oder in Ephesus oder in Philadelphia, sondern in der Gemeinde in Korinth. Dort gab es drei große Gruppen, so habe ich beim letzten Mal berichtet. Da gab es Judenchristen, die ursprünglich in der Synagoge ihre geistliche Heimat hatten. Dort gab es, ich sag mal so, griechisches Bildungsbürgertum, Intellektuelle, Beamte. Und es gab eine ganze Truppe aus der Vorstadt Kenchrae, es war eine Vorstadt von Korinth, eine Hafenstadt, ein Hafenort, arme Leute, Sklaven, Leute, die den ganzen Tag arbeiten mussten und dann abends abgehetzt zu den Versammlungen kamen. Und wir können uns aus den ersten beiden Korintherbriefen, ein gutes Bild machen über die Gemeinde in Korinth, damit wir so einen Eindruck haben und auch besser verstehen, was Paulus hier schreibt. Wie feierten die Geschwister in Korinth Gottesdienst, die Heiligen Gottes in Korinth? Wie kamen sie zusammen? Wie sahen ihre Versammlungen aus? Darüber können wir uns ein relativ klares Bild machen. Sie kamen also nicht um 10 Uhr wie wir am Sonntagmorgen zusammen, sondern am Sonntagabend. Der Sonntag war zu dieser Zeit ein ganz normaler Arbeitstag, der erste Tag der Woche. Und Christen feierten den ersten Tag der Woche, weil Jesus an einem ersten Tag der Woche auferstanden war von den Toten. Es war der Tag des Herrn. Und weil er an einem ersten Tag der Woche den Heiligen Geist ausgegossen hatte über die Gemeinde. Und auch in den Tagen dazwischen, zwischen seiner Auferstehung, seiner Himmelfahrt, immer wieder an diesem ersten Wochentag seinen Jüngern begegnet war. Und in Erinnerung daran, und vielleicht auch als ein Stück Ablösung von der Synagoge, an dem Gottesdienst vielleicht noch der ein oder andere teilnahm, von den Judenchristen, feierte die Gemeinde am Sonntagabend ihren Gottesdienst. Nun haben wir vom Gottesdienst natürlich eine bestimmte Vorstellung. Und manche stellen sich vor, die haben genauso Gottesdienst gefeiert wie wir. Stimmt aber nicht. Es gab kein Präludium bei diesem Gottesdienst. Und ich denke, es gab auch all das andere, was wir mit dem Beginn eines Gottesdienstes verbinden, dort nicht in Korinth. Als die Gemeinde, wenn die Gemeinde den Gottesdienstraum meistens in einem Privathaus betrat, dann fand sie eine große gedeckte Tafel vor. Und dann wurde, wie das so üblich ist in Griechenland und an anderen Orten, am Abend dieses Tages die Hauptmahlzeit des Tages miteinander genossen. Aber unter einem ganz besonderen Vorzeichen. Wir sind ja versammelt im Namen Jesu. Und Jesus ist in unserer Mitte. Und Jesus hat gerne mit seinen Jüngern Tischgemeinschaft gehabt. Und man wusste, wenn wir jetzt miteinander essen, dann ist Christus, der lebendige Herr, in unserer Mitte. Aber ich kann mir vorstellen, dass die Gerüche, diese wunderbaren Düfte des Abendessens, den Leuten in die Nase stiegen. Und die schon da waren, die kriegten Hunger. Damals gab es nämlich keinen festen Beginn des Gottesdienstes wie bei uns, 10 Uhr, also vielleicht 18 Uhr oder 19 Uhr, sondern es war eher so Gleitzeit. Man kam einfach, stieß dazu. So ähnlich ist das ja heute noch in Afrika und in anderen Ländern. Und die schon früh da waren, die wurden natürlich ständig von den Gerüchen des Essens, vom Duft, auch verführt zuzugreifen. Und wenn dann die Letzten da waren, und das kritisiert Paulus, war die Tafel bis auf den letzten Happen leer gegessen. Das kritisiert er. Und nachdem das Liebesmahl gefeiert war, begann, wenn man so will, die eigentliche Abendmahlsfeier. Wahrscheinlich einer der Ältesten nahm das Brot und er dankte für das Brot und brach es, so wie Jesus es getan hatte, und reichte es der Gemeinde. Und dann nahm er den Kelch in gleicher Weise, so wie Jesus es getan hatte, und reichte ihn herum. Und wir werden das nachher auch hier miteinander tun. Aber Paulus sagt, schreibt das der Gemeinde ins Stammbuch, ich kann euch nicht loben für die Art und Weise, wie ihr Abendmahl miteinander feiert. Das kann doch nicht angehen, dass ihr Tischgemeinschaft habt, das Brot miteinander brecht und den Kelch trinkt, aber bei der normalen Abendmahlsgeschichte, bei der Mahlfeier, nicht aufeinander warten könnt. Habt ihr die Reichen, die ihr früh da sein könnt, denn zu Hause nicht genug zu essen? Könnt ihr nicht auf die Armen, die den ganzen Tag gearbeitet haben und jetzt hungrig kommen, nicht warten? Ihr unterscheidet offensichtlich den Leib des Herrn nicht von anderen Gemeinschaften. Achtet darauf, dass ihr Brüder seid und Glieder am Leibe Christi. Und wenn einer leidet und Hunger hat, dann leiden alle anderen mit. Das sind ja Worte, die Paulus an die Gemeinde in Korinth schreibt. Und nach dieser Abendmahlsfeier dann, wenn das Brot und der Kelch herumgereicht waren, dann ging es in der Gemeinde so richtig zur Sache. Denn jeder, so lesen wir hier in 1. Korinther 14, hatte etwas mitgebracht. Ich habe früher stärker den Eindruck gehabt, die haben nur so spontane Gottesdienste gefeiert. Aber beim intensiven Studium dieses Textes ist mir klar geworden, es gab spontane Elemente im Gottesdienst offensichtlich. Also wo der Geist sozusagen direkt eingriff und einen Menschen beauftragte, eine Offenbarung zum Beispiel zu sagen. Und es gab auch, wir würden sagen, Elemente, die man eben mitgebracht hatte in den Gottesdienst. Wenn ihr zusammenkommt, so sagt Paulus hier in unserem Text, dann hat der eine einen Psalm, ein Lied. Vielleicht ein Lied aus dem Alten Testament, aus dem Buch der Psalmen. Gestern im Bibelseminar haben wir uns intensiv damit beschäftigt. Ein Lied, das sehr stark zu ihm gesprochen hat. Und er kann vielleicht den einen oder anderen Satz dazu sagen, warum dieses Lied für ihn so wichtig gewesen ist in der vergangenen Woche, vielleicht in einer bestimmten Situation. Vielleicht war es auch ein Lied, und das ist unter Christen heutzutage ganz aus der Mode gekommen, das derjenige in der Woche vorher selber gedichtet hat. Und das er in den Gottesdienst mitbringt. Wir leben ja zur Zeit in Korinth in einer Zeit, wo es noch keine Gesangbücher gab und kein Beamer und kein Overhead-Projektor, wo man Lieder auswendig lernen musste. So einer ein selbstgemachtes Lied mitbringt in den Gottesdienst und es anstimmt. Und die Gemeinde es dann lernt, weil es meistens einfache Lieder waren, die dort gesungen wurden. Einige werden uns im Neuen Testament überliefert. Ein ganz altes Lied zum Beispiel ist Kyrie Eleison, Herr, erbarme dich. Kyrie Eleison, Kyrie Eleison, Kyrie Eleison. Auch bei unseren Vätern in der Gemeinde war es üblich, selbstgemachte Lieder oder auch Gedichte mit in den Gottesdienst zu bringen. Die Älteren unter uns erinnern sich vielleicht daran. Bei Liebesmahlfeiern wurden selbstgemachte Gedichte vorgetragen. Ich habe zu Hause so eine kleine Sammlung aus alten Tagen. Da heißt es zum Beispiel in einem Gedicht, in dem der Himmel beschrieben wird, der Thron Gottes und alle, die davor stehen, Erlöste aus allen Nationen und Völkern. Da heißt es, wer sind die vor Gottes Thron? Ist da nicht Bruder Spurion? Und dann geht es dann einfach weiter. Dann werden alle möglichen Leute da aufgezählt. Dass die Leute damals nicht Spurgeon gesagt haben, hing damit zusammen, dass sie den Namen wahrscheinlich nur gelesen haben und nie gehört haben. Ist da nicht Bruder Spurgeon? Also eine herzliche Einladung, mal in der Woche ein Lied zu dichten und mit in den Gottesdienst zu bringen. Wenn ihr zusammenkommt, hat der eine einen Psalm mitgebracht und der andere eine Lehre. Es ist ja wichtig, dass die Gemeinde Jesu belehrt wird. Wir empfangen ja so viele Impulse und Lehren. Und es ist wichtig, dass wir belehrt werden mit der Apostellehre. Dass wir Dinge einordnen können und verstehen, auch beurteilen und prüfen können. Wie soll man das können, wenn man immer nur auf den Bauch achtet, auf das Bauchgefühl? Und vielleicht hast du so eine Lehre empfangen. Und in der korinthischen Gemeinde wurde sie mitgebracht. Oder eine Offenbarung. Wann haben wir das zum letzten Mal im Gottesdienst erlebt, dass jemand uns eine Offenbarung mitgeteilt hat? Oder eine Sprachenrede. Einige gucken mich ganz erstaunt an und sagen, was ist denn überhaupt eine Sprachenrede? Eine Sprachenrede ist eine Rede in einer Sprache, die auf der Erde nicht gesprochen wird. Die keine irdische Grammatik hat und keine irdischen Wörter. Manche haben deshalb auch von einer Himmelssprache oder von einer Engelssprache gesprochen. Auf jeden Fall gibt es die Sprachenrede als eine Gabe, als ein Geschenk des Heiligen Geistes. Manchmal sagt man auch Zungenrede dazu. Und es war zur Zeit des Neuen Testamentes häufig so, wenn ein Mensch den Heiligen Geist empfing, dann öffnete er den Mund und er redete in so einer Sprache, in so einer Zungenrede. Ich weiß, dass es einige unter uns gibt, die diese Gabe auch empfangen haben und sie auch in ihrer stillen Zeit zum Beispiel praktizieren. Aber ich wüsste nicht, wenn ich an die letzten 13 Jahre hier in Jever zurückdenke, wann sie hier denn einmal in einem normalen öffentlichen Gottesdienst praktiziert worden ist. Also das war in Korinth gang und gäbe, dass man zusammenkam und es dann in Sprachen gesprochen wurde, und zwar auch durcheinander. Und auch ohne, dass jemand da war, der diese Sprachenrede dann in die normale, in die griechische Sprache übersetzte. Die Leute redeten einfach so, wie es ihnen ums Herz war an dieser Stelle. Und der andere, so sagt Paulus, hat eine Auslegung, alles aber geschehe zur Erbauung der Gemeinde. Also in dem Gottesdienst gab es keine bestimmte Ordnung im Gottesdienst in Korinth. Alle hatten etwas mitgebracht. Aber was sie vielleicht nicht wussten oder nicht vor Augen hatten, dass das, was ihnen geschenkt war in der Woche vorher und was sie zum Gottesdienst mitgebracht hatten, nämlich einen Zweck erfüllen sollte, die Auferbauung der Gemeinde. Und Auferbauung bedeutet, dass Paulus hier die Gemeinde mit einer Baustelle vergleicht. Hier geht es ja um den Bau des Hauses, des geistlichen Hauses Gottes. Und nun kommen die Leute, um im Bild zu sprechen, und jeder hat etwas für diesen Bau mitgebracht. Aber er hat nicht vor Augen, dass es dem Gesamtzweck dienen muss. Der eine hat einen Balken mit dabei und der andere ein Fenster und der dritte einen Stein und der vierte Zement und der fünfte vielleicht ein paar Nägel. Und nun kommen sie und werkeln munter darauf los und schlagen vielleicht Erznägel ein, ohne dass das richtige Stück Mauer schon steht. Oder versuchen ein Fenster einzubauen, ohne dass es schon Wände gibt. Und Paulus sagt, das muss ich kritisieren. Ihr habt eure Gaben, ihr bringt sie mit zum Gottesdienst, das ist wunderbar. Aber ihr habt nicht vor Augen, dass es darum geht, dass die Gemeinde, der Leib Christi, auferbaut werden soll. Dass diese Gaben, die Gott euch geschenkt hat, einem bestimmten Zweck zu dienen haben. Und dann beginnt der Apostel Paulus und versucht in ein paar kurzen Sätzen eine erste Gottesdienstordnung zu erstellen. Und er sagt dann, dass wenn Leute ihre Gabe der Sprachenrede mitgebracht haben und in Sprachenreden, dann soll es nicht mehr als 2 oder 3 sein. Wenn Leute Offenbarungen haben, dann sollen sie nacheinander auftreten und nicht gleichzeitig. Und wenn zwischendurch ein anderer eine Offenbarung hat, dann soll der, der vorne steht, sich hinsetzen und zuhören. Denn Gott, so sagt Paulus, ist ein Gott nicht der Unordnung, sondern des Friedens. Ich habe mir überlegt, wenn der Apostel Paulus hier in unsere Gemeinde käme und uns im Anschluss dann einen Brief schreiben würde. Ich habe mir überlegt, wie dieses Kapitel 14 aussehen würde. Vielleicht würde er uns schreiben, wenn ihr zusammenkommt, dann haben nur ein paar Leute etwas mitgebracht. Der eine vielleicht einen Blumenstrauß, um vorne den Tisch zu schmücken. Die Leute vom Soundcheck, gestern war ja leider keine Übung, ist ausgefallen, bringen ein paar Lieder mit, die sie eingeübt haben. Die Organistin oder Pianistin hat sich ein schönes Präludium überlegt, vielleicht sogar selbst komponiert. Und dann hat natürlich der Pastor seine Predigt mitgebracht. Und die Gottesdienstleitung hat natürlich die Ordnung des Gottesdienstes vorbereitet. Liebe Geschwister in Jever, wo sind eigentlich in euren Gottesdiensten die Freiräume dafür, wenn der Geist Gottes wirkt, spontan wirken möchte? Gut, könnte man sagen, wir haben ab und zu eine Gebetsgemeinschaft im Gottesdienst. Also wir laden ein, still zu werden vor Jesus, der in unserer Mitte ist. Ihm die Ehre zu geben, ihn zu loben und zu preisen, ihn anzubeten. Aber hast du dabei wirklich eine innere Freiheit auszusprechen, was der Geist Gottes dir aufs Herz gelegt hat? Und zwar jetzt nicht nur für dich persönlich und für dein Leben, sondern für die Gemeinde. Ein Wort der Weisheit zum Beispiel. Ein prophetisches Wort. Und einige zucken an dieser Stelle zusammen und sagen, ja, aber wie wird das sein in einer Gemeinde, dass da, wenn da plötzlich Propheten auftreten, haben wir manchmal Panik, wenn wir das hören. Sicherlich auch manchmal aus verständlichen Gründen, weil wir negative Erfahrungen gemacht haben. Mit Propheten, die Zukunft vorhergesagt haben, in Anführungszeichen, das nahe Weltende angesprochen haben, vielleicht Daten festgelegt haben. Und dann haben wir uns innerlich dagegen verbarrikadiert. Der Teufel, so hat es mal ein Lehrer in Christus gesagt, hat zwei Methoden, um biblische Wahrheiten vom Tisch zu schieben. Die eine Methode ist, dass er biblische Wahrheiten einfach, oder dass er dafür sorgt, dass biblische Wahrheiten einfach verschwiegen werden. Dass über bestimmte Themen nicht mehr geredet wird. Dass man darum herumschleicht, wie die Katze um den heißen Brei. Aber weil der Geist Gottes ja mächtig ist, als alle Macht der Finsternis, bringt der Heilige Geist immer wieder diese Themen auf den Tisch. Manchmal auch durch Bewegungen. Denk an die charismatische Bewegung, an die Pfingstbewegung, an solche Bewegungen in der Kirchengeschichte. Und sagt, sowas gibt es, Leute. Guckt ins Neue Testament, da gibt es Prophetie. Da gibt es die Gabe der Sprachenrede und viele andere Dinge auch. Und wenn das dann offenbar geworden ist, dann hat der Teufel immer die Methode 2. Und die Methode 2 lautet, er thematisiert dieses eine Thema so stark, dass alle anderen Themen unter den Tisch fallen. Er stellt es so weit ins Zentrum, dass man vergisst überhaupt, warum wir zusammengekommen sind, nämlich um Jesus zu feiern und ihm zu dienen und einander zu dienen und die Gemeinde aufzubauen. Dann geht es um die Gaben und nicht mehr um den Geber. Zum Beispiel in diesem Falle. Das sind die zwei Methoden. Es ist wichtig zu hören, was das Neue Testament sagt vom Leben in der Gemeinde. Und dazu gehört, dass jeder von uns mindestens eine Gabe empfangen hat. Und dass der Gottesdienst auch der Ort ist, und nicht nur der Gottesdienst am Sonntagvormittag, sondern auch unsere Versammlungen in der Woche, wo wir diese Gaben praktizieren. Und bei bestimmten Gaben in der Gemeinde sagen wir ganz klar, das muss trainiert und geübt werden. Ne? Einer, der predigen will, der darf natürlich predigen. Schade, dass wir heute keine Stationen mehr haben, weitgehend. Das waren immer die Übungsstätten für Prediger in früheren Zeiten. Da durften sie erstmal hin und mal ausprobieren, wie es denn ist, vorne zu stehen und zu verkündigen. Aber jede Gemeinde hat ihrem Verkündiger dann gesagt, wenn er denn ein Laienprediger war, du, mach doch mal einen Kursus. Trainiere doch mal deine Gaben. Sprich mal ein bisschen lauter, nutze das Mikro und so weiter. Also wir sagen so einem Menschen, auch einem Musiker in unserer Gemeinde und andere, die andere Gaben haben, es ist gut, einen Kursus zu besuchen und die Gabe, die man hat, zu trainieren. So ist es auch mit den Gaben der Prophetie. Brauchen Räume, wo sie trainiert werden können, wo sie ausprobiert werden können. Vielleicht sind da auch unsere Hauskreise und Kleingruppen solche Orte, wo man einfach mal so ins Unreine hineinsprechen kann. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, denke ich, für die Gemeinde, um auferbaut zu werden. Sonst fehlt uns etwas für die Auferbauung des Leibes Christi. Was heißt denn eigentlich prophetisch reden? Nur mal, um bei diesem Stichwort zu bleiben. Prophetisch reden bedeutet nicht in erster Linie die Zukunft vorherzusagen. Das kann ein Prophet auch manchmal. Dass er sagt, es wird eine große Wirtschaftskrise zum Beispiel über unser Land kommen. Und ich denke an einen Bruder aus unseren Reihen, Bruder Heiner Wust, der das vor Jahren getan hat. Und alle haben gesagt, wie kannst du nur? Und er hat prophetisch klar und deutlich vorausgesagt, was passiert in unseren Landen und was im Moment ja auch läuft und passiert und wir wissen nicht, worauf es hinausläuft zurzeit. Nur ein Beispiel. Aber es ist nicht die zentrale Aufgabe unbedingt, sondern Prophetie heißt, dass das Wort des einen Gottes übersetzt wird in die Situation einer Gemeinde oder eines Einzelnen. Und dass die Gemeinde und der Einzelne merkt, das betrifft mich oder das betrifft uns als Gemeinde jetzt in diesem Augenblick. Das bedeutet prophetisch reden. Also mit anderen Worten, ich kann sagen, Jesus ist der gute Hirte. Das ist Lehre. Er weidet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Ich kann diesen Text lehrmäßig auslegen. Prophetisch könnte das bedeuten, wenn ich diesen Text habe,
dass ich dir sage, du, das fehlt dir in deinem Leben. Jesus ist der gute Hirte. Aber er ist nicht dein Hirte. Denk mal an die vergangene Woche. Was hat alles in deinem Leben in der vergangenen Woche Hirtenfunktion gehabt? Was hat dich geleitet, getrieben, gejagt? Nach welchen Kriterien hast du Entscheidungen getroffen, deinen Lebensweg vollzogen? Wie bist du gelaufen? Unter wessen Führung und Leitung? Und dann kann es plötzlich sein, dass jemand unter euch sagt, der meint ja mich. Das ist ein Wort an mich. Woher weißt du das? Hat mich manchmal jemand gefragt. Hast du irgendwie von meinem Problem gehört oder von meiner Not? Prophetisch reden heißt, dieses eine Wort der Lehre zu übersetzen in die Lebenssituation von einzelnen Menschen. Und das kann natürlich der eine Pastor nicht, der vorne steht. Das kann er auch. Aber es gibt ja so viele Einzelne. Und darum denke ich, sagt Paulus hier, es ist wichtig, dass da mehrere prophetisch reden. Das muss nicht immer vorne am Mikro sein. Das kann auch im Anschluss an den Gottesdienst passieren. Auch beim Kirchencafé. Auch vor dem Gottesdienst. Das kann auch passieren, dass du den Eindruck hast in deinem Herzen, heute, ich muss irgendjemanden besuchen, dass Jesus dir jemanden aufs Herz legt. Und du gehst hin und du findest plötzlich eine offene Tür. Und du kannst diesen Menschen ein Wort von Jesus sagen, das ihn tröstet, vielleicht auch ermahnt, ihn aufrichtet, ihm jedenfalls hilft, seinen Weg mit Jesus weiterzugehen. Und deswegen schreibt Paulus hier auch in 1. Korinther 14, dass er es wichtiger findet, dass prophetisch geredet wird, als in Zungen. So ähnlich formuliert er es. Nicht, weil er etwas gegen die Sprachenrede oder die Zungenrede hat. Aber er sagt, die Sprachenrede ist im Normalfall ein Gespräch zwischen einem Menschen mit seinem lebendigen Herrn. Die der persönlichen Auferbauung. In der Versammlung aber geht es um die Auferbauung der Gemeinde. Und er bringt auch dieses Beispiel in 1. Korinther 14, wenn jemand von draußen reinkommt und er hört, wie alle dann durcheinander reden. Die Gläubigen wissen natürlich Sprachenrede, alles klar. Hier wird Gott gelobt und gepriesen. Aber der Gläubige, der hat den Eindruck, irgendwie bin ich hier auf der verkehrten Veranstaltung. Aber da, wenn ihr alle prophetisch redet, in diesem Sinne, wie ich es versucht habe zu erklären, dann kann es passieren, dass dieser eine, der von draußen kommt, auf sein Gesicht fällt und Gott die Ehre gibt. Ich glaube, dass prophetische Rede im Gemeindealltag vorkommt. Aber ich glaube, dass prophetische Rede unter uns Raum braucht, damit der Leib des Christus auferbaut wird. Zum Schluss. Eine wichtige Voraussetzung dafür, von Gott ein Wort in eine persönliche Situation eines Menschen hineinzusagen, sind zwei Dinge. Das erste ist, dass ich aus dem Hören komme. Das ist, glaube ich, etwas, was uns heute ganz schwer fällt, zu hören. Einmal sind unsere Augen sehr stark beansprucht durch die modernen Medien. Wir stehen ständig unter Beschuss von unterschiedlichsten Stimmen. Es ist sehr laut in unserer Welt. Und man merkt es schon an den Knöpfen im Ohr, dass viele auch die Stille nicht mehr aushalten können. Ich glaube, dass prophetische Rede zu tun hat damit, dass wir es neu lernen, auf Jesus zu hören. Und dass mehr als früher es nötig ist, stille Zeiten zu haben, auch im Gottesdienst, aber auch persönlich zu Hause, um uns einstellen zu lassen und die Stimme des guten Hirten zu hören. Der ist nämlich nicht laut, der Herr Jesus. Gott wird erst laut, wenn es um das Gericht geht. Aber meistens redet er nicht im Sturmgebraus. So hat es jedenfalls Elia erlebt, der Prophet, sondern im sanften Säuseln des Windes, in der Stille. Und das Zweite, was wichtig ist, dass es prophetisches Reden gibt. Aber Paulus sagt hier in unserem Text auch, es muss geprüft werden. Und wenn einer auftritt und sagt, so spricht der Herr und es gibt hier keine Diskussion. Und ich bin der Kanal des lebendigen Gottes und ihr alle seid Publikum und habt zuzuhören, dann ist er auf dem falschen Dampfer. Prophetisches Reden im Neuen Testament heißt, dass jemand von Gott her spricht und redet. Aber es immer die Freiheit auch gibt, zu prüfen. Und immer auch die Freiheit gibt, es anzuwenden und zu verstehen. Denk an das, was Paulus einmal selber erlebt hat, als er auf dem Weg nach Jerusalem war. Da begegnen ihm in einer Gemeinde Propheten, die sagen, Paulus, wenn du nach Jerusalem gehst, dann werden sie dich dort in Fesseln legen. Und du wirst ein Gefangener sein, der weggeführt wird. Deinem sicheren Untergang entgegen. Und das ist ja auch passiert. Das war ein wahres prophetisches Wort. Das Problem dieser Propheten war nur, dass sie die Interpretation, die Anwendung gleich mitgeliefert haben und gesagt haben, geh nicht nach Jerusalem. Geh nicht dahin. Und Paulus, das wissen wir, ist gegangen. Und er hat sich gefangen nehmen lassen. Warum? Begründet er dann auch, er sagt, damit das Evangelium von Jesus Christus nicht nur vor den Ohren der normalen Menschen kommt, sondern auch vor die Ohren der Machthaber, der Kaiser und Könige. Darum werde ich gefangen gesetzt, nach Rom gebracht werden, um auch in Rom das Evangelium, also im Zentrum der Macht, es zu verkündigen. Versteht ihr diesen leisen Unterschied? Die Prophetie stimmt. Aber die Anwendung, der Schluss, der daraus gezogen wurde, stimmte nicht. Und es war wichtig, dass der Apostel Paulus einerseits hörte, was da auf ihn zukommt, um sich innerlich auch vorzubereiten und zu wissen, um was es geht. Aber andererseits auch zu hören, was Jesus in dieser Situation mit ihm persönlich vorhatte. Wir sollen uns nicht an Menschen binden. Propheten binden Menschen nicht an sich und an ihr Wort, sondern sie binden Menschen an den lebendigen Herrn Jesus Christus und an seine Führung in unserem Leben. Also, was wir brauchen, ist Freiraum, angstfreie Zonen, sage ich mal, um die Gaben des Heiligen Geistes auch zu praktizieren. Was wir brauchen, ist die Sichtweise, alles, was Jesus uns geschenkt hat, alle Gaben des Heiligen Geistes bis hin zu unserem Portemonnaie, sind Geschenke Gottes für die Auferbauung des Leibes Christi. Ich hatte einen ganz wichtigen Punkt vergessen, was den Gottesdienstablauf der ersten Gemeinde angeht. Und ich bin so dankbar und froh, dass wir in unserem Gottesdienst das heute auch vergessen haben. Zur Versammlung in der Gemeinde in Korinth gehört es nämlich auch, die Kollekte einzusammeln. Und wollten wir eigentlich nach den Bekanntmachungen durchführen. Machen wir jetzt hier an dieser Stelle. Paulus gibt damals sogar einen Grund an. Er sagt, für die Gemeinde in Jerusalem soll gesammelt werden. Aber das war auch übliche Praxis, am ersten Tag der Woche zusammenzukommen und die Gaben zusammenzulegen. Was haben wir, was uns letztendlich nicht geschenkt wurde? Amen.